Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Er gilt als Wegbereiter für die Cum-Ex-Geschäfte, bei denen der Staat um Milliarden Euro betrogen wurde. Nun hat das Landgericht Wiesbaden den ehemaligen Steueranwalt Hanno Berger zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Welchen Stellenwert dieses Urteil für die Aufklärung des gesamten Cum-Ex-Skandals hat, das besprechen wir im Laufe dieser Sendung. Weitere Themen sind viele Milliarden und ein neuer Vertrag für den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und ein neues Kapitel in der französischen Industriegeschichte, an dem auch Deutschland nicht unwesentlich beteiligt ist. Wir starten aber mit dem Ringen um das umstrittene Heizungsgesetz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich bereits kompromissbereit gezeigt. Heute Abend will er sich mit Fachpolitikern der Ampelparteien zusammensetzen. Außerdem wollen sich die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP über mögliche Kompromisslinien beraten. Christopher Jenert mit dem aktuellen Stand der Dinge.
Die Beteiligten geben sich vor dem Treffen am Abend Mühe, die Erwartungen gering zu halten. Es gebe keine Verhandlungen und entsprechend nach dem Treffen auch keine Ergebnisse, heißt es aus Regierungskreisen. Im Kern dreht sich das Treffen heute um die 77 Fragen, die die FDP an Wirtschaftsminister Habeck gerichtet hatte.
Das Gesetz ist schlecht gemacht und muss besser werden und deshalb geht es jetzt erstmal darum, diese wesentlichen Fragen zu beantworten.
Sagt Frank Schäffler, einer der Kritiker aus der FDP im Fernsehsender Welt. Aus seiner Partei gibt es aber auch optimistischere Töne. Der stellvertretende Fraktionschef der FDP, Lukas Köhler, findet, es sei ein wichtiger Schritt, dass Wirtschaftsminister Habeck schon selbst Kompromissvorschläge gemacht hat. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zeigt sich optimistisch, dass der Streit diese Woche noch gelöst werden kann. Und auch die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, signalisiert Kompromissbereitschaft.
Also für uns ist einfach wichtig, dass jeder, der sich eine neue Heizung einbauen muss, sich für eine klimaneutrale Heizung entscheidet und dass das Gesetz so sozial ausgestaltet ist, dass auch alle mitmachen können. Daneben gibt es auf jeden Fall noch Spielraum für Kompromisse.
Wirtschaftsminister Habeck hat kürzlich schon eine Liste mit Kompromissvorschlägen vorgelegt. Unter anderem schlägt er vor, mehr Zeit für den Austausch in Bestandsbauten einzuräumen. Außerdem ist er dafür offen, auch Biomasse- oder Holzpelletheizungen ins Gesetz aufzunehmen. Habecks Ziel ist, dass das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause in den Bundestag kommt.
Das Ringen um das Heizungsgesetz geht weiter. Christopher Jenert war das mit aktuellen Informationen aus Berlin. Und ebenfalls auf Klarheit warten wir beim Blick auf den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. Die Bahn hatte in der vergangenen Woche ein neues Angebot vorgelegt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollte sich bis heute zu dem Angebot äußern. Das ist bisher allerdings noch nicht passiert. In anderen Branchen gab es hingegen bereits kräftige Lohnerhöhungen. Der Bruttomonatsverdienst der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ist in den ersten 3 Monaten so stark gestiegen wie seit Beginn dieser Statistik vor 15 Jahren nicht. Doch von diesem Geld können sich die Menschen immer weniger kaufen, denn noch stärker als die Löhne sind die Preise gestiegen. Unterm Strich bleibt ein deutliches Minus. Und das nicht zum ersten Mal. Mischa Erhardt berichtet.
Mit dem Rückgang der Reallöhne im ersten Quartal setzt sich ein unguter Trend fort. Denn 2023 droht bereits das 4. Jahr in Folge zu werden, in dem die Kaufkraft von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schwindet, weil die hohe Inflation Lohnsteigerungen auffrisst. Was viele Menschen gerade in unteren und mittleren Einkommensschichten beim Einkauf im Supermarkt schmerzlich bemerken, hat auch wirtschaftlich Konsequenzen.
Na, wenn die Menschen weniger Kaufkraft haben, wie wir das jetzt zurzeit sehen in Deutschland, dann bedeutet das, dass sie auch weniger ausgeben werden. Und das ist ja genau das, was wir auch schon in den Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt seit mehreren Quartalen sehen. Der private Konsum in Deutschland schrumpft. Und das ist ein Grund, warum Deutschland zur Jahreswende in eine technische Rezession gerutscht ist.
Sagt Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Immerhin fallen die Kaufkraftverluste zu Jahresbeginn etwas niedriger aus als in den 3 vorhergehenden Quartalen. Das liegt auch daran, dass viele Beschäftigte in den Genuss von Ausgleichszahlungen angesichts der grassierenden Inflation gekommen sind. Die stellen freiwillige Leistungen von Arbeitgebern dar und sind bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei. Zum anderen greifen auch in vielen Branchen bereits ausgehandelte kräftige Tariferhöhungen. Diese Steigerungen können allerdings die hohe Inflation nur begrenzt wettmachen. Sebastian Dulin.
Also wenn man diese Lohnabschlüsse jetzt beurteilt für ihre Wirkung für Inflation, dann muss man zum einen sehen, dass die oft Laufzeiten haben, die weit länger als ein Jahr sind. Dann muss man einbeziehen, dass in einigen der Branchen es die Jahre davor keine oder sehr geringe Lohnerhöhung gegeben hat. Und wenn man das dann runterrechnet, was das bedeutet für die Lohnstückkosten, also die Löhne pro produzierte Einheit, dann sieht man, dass die Entwicklung überhaupt nicht kritisch ist.
Kritisch oder nicht kritisch mit Blick auf eine möglicherweise drohende Lohnpreisspirale. Bei der schaukeln sich Inflation und steigende Löhne gegenseitig in die Höhe, was wirtschaftlich Probleme mit sich bringt. Denn das riefe die Zentralbank auf den Plan, die noch drastischer gegensteuern müsste.
Ja, die Experten sehen das eben als großes Problem für die Inflationsentwicklung,
sagt Wirtschaftsforscher Frank Brückbauer vom ZEW.
Das ist eben der einmalige Schock, den wir letztes Jahr hatten und zu einer großen Preissteigerung geführt hat, dass sich das jetzt noch über die nächsten Jahre hinwegzieht und durch höhere Löhne eben die Inflation sich verstetigt.
Diese Befürchtungen von Finanzmarktprofis, deren Hauptaugenmerk auf der Gewinnentwicklung und den Aktienkursen von Unternehmen liegen, nähren die stark steigenden Nominallöhne. Geringfügig Beschäftigte kamen dabei nach Angaben der Statistiker in Wiesbaden auf die kräftigsten Zuwächse von knapp 9%, was vor allem mit der von 450 auf 520 Euro erhöhten Verdienstgrenze für Minijobber zusammenhängt. Die Nominallöhne von Vollzeitbeschäftigten legten dagegen um rund 6% zu.
Die Reallöhne in Deutschland sind erneut gesunken. Das war eine Einordnung von Mischa Erhardt. Und ein Grund, warum unser Leben in den vergangenen Monaten so viel teurer geworden ist, sind die gestiegenen Energiepreise. Das Bundeskartellamt hat jedoch den Verdacht, dass manche Energieversorger die Preise stärker erhöht haben, als es vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine eigentlich nötig gewesen wäre. Nach den Gasversorgern wollen sich die Wettbewerbshüter deshalb nun auch die Fernwärmeversorger genauer anschauen. Jörg Sauerwein mit den Einzelheiten.
Die Energiepreisbremsen sollen die deutschen Haushalte entlasten. Dafür zahlt der Staat bei 80% des Vorjahresverbrauchs die Differenz zwischen dem Preisdeckel und den aktuellen Marktpreisen. Allerdings könnten einige Versorger die Preise höher als nötig nach oben geschraubt haben, um in der Folge auch höhere Entlastungen vom Staat zu fordern. Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mund sagte in Bonn, betroffen seien weit über 100 Wärmenetze unterschiedlichster Größe in verschiedenen Regionen Deutschlands. Die Betreiber waren aufgefallen, weil das Kartellamt die Daten aus knapp 1400 verschiedenen Anträgen verglichen hatte. Dabei sind gleich eine ganze Reihe Versorger mit auffälligen Zahlen ins Visier der Wettbewerbshüter geraten. Der Verdacht, sie könnten die Krise ausgenutzt haben, um die eigene Kasse auf Steuerzahlerkosten aufzubessern. Diese Unternehmen werden jetzt Stück für Stück genauer befragt und müssen erklären, wie sie zu ihren hohen Preisen und entsprechenden Entlastungsforderungen kommen. Sollte sich herausstellen, dass sie tatsächlich zu hohe Ausgleichszahlungen vom Bund gefordert haben, müssten sie die Gelder zurückzahlen, dann wären auch Geldbußen möglich, heißt es vom Kartellamt. Das hatte vor 2 Wochen schon zahlreiche Überprüfungen bei Gasversorgern angekündigt. Weitere Verfahren sollen in den kommenden Wochen auch noch für den Stromsektor folgen. Die Bonner Behörde hatte zum Beginn des Jahres eine eigene neue Abteilung eingerichtet, die für die Preisbremsen zuständig ist und möglichen Missbrauch aufdecken soll.
Das Kartellamt überprüft die Fernwärmeversorger, Jörg Sauerwein berichtete. Und wir bleiben bei der Energie. Im Jahr 2030 soll in Nordrhein-Westfalen Schluss sein mit der Braunkohleförderung. Das ist 8 Jahre eher als ursprünglich geplant. Im rheinischen Braunkohlerevier ist damit ein gewaltiger Strukturwandel verbunden. Allein 15.000 Beschäftigte der Braunkohlewirtschaft sind betroffen. Wie der Strukturwandel in der Region gelingen soll, das haben Vertreter aus der Politik und der Region vor gut 2 Jahren in einem sogenannten Reviervertrag festgehalten. Weil das Aus für die Kohle nun aber eher kommt, muss ein neuer Vertrag her. Und genau diesen Reviervertrag 2.0 haben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubauer und Vertreter aus der Region und aus der Wirtschaft heute unterschrieben. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager. Frau Böselager, was sind denn die Kernpunkte dieses neuen Vertrags? Also wie soll der Strukturwandel gelingen?
Also es geht, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, vor allem darum, nachhaltige Arbeitsplätze bis 2030 zu schaffen. Das soll so funktionieren, dass die energieintensive Industrie in NRW gestärkt werden soll, dass beispielsweise Unternehmen gezielt angesprochen werden sollen, dass sie sich in NRW ansiedeln oder dass Fachkräfte gestärkt werden sollen. So steht es in dem Reviervertrag. Da gibt es insgesamt 11 Punkte zu der Überschrift Arbeitsplätze. Dann geht es auch noch darum, Förderung zielgenauer die Förderung zielgenauer auszurichten. Also beispielsweise will sich das Land dafür einsetzen, dass die Förderungen beim Bund schneller bewilligt werden und es soll ein Monitoring der ganzen Maßnahmen geben.
Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war ja bei der Veranstaltung heute zugeschaltet. Der Bund will dem Rheinischen Revier in den nächsten 2 Jahrzehnten knapp 15 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Was soll konkret mit diesem Geld aus dem Bundeshaushalt passieren?
Also ein Teil soll beispielsweise in die finanzielle Unterstützung von besonders betroffenen Kommunen fließen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe einzelner Projekte, die gefördert werden. Die Liste kann man sich auf der Webseite der Zukunftsagentur des Rheinischen Reviers ansehen. Und die ist sehr kleinteilig. Also es geht zum Teil um spezielle Technologien, zum Beispiel um Leichtgewicht Photovoltaik für Dächer. Es geht um Wasserstoffprojekte. Es gibt auch Projekte in Schulen. Es geht um Stadtentwicklung beispielsweise, um ein Jugendbegegnungszentrum. Es gibt aber auch größere Projekte. Beispielsweise erhält das Forschungszentrum in Jülich 860 Millionen Euro für seine Forschung. Bislang sind 139 dieser Projekte bewilligt mit einem Fördervolumen von 1,37 Milliarden Euro. Das heißt, da ist auch noch eine Menge Geld, die es jetzt noch zu verteilen gibt von den 15 Milliarden Euro insgesamt.
Es gibt ja auch Kritik an dem Vertrag, zum Beispiel von der Industrie- und Handelskammer Köln. Die Verantwortlichen, die wollten diesen Vertrag nicht unterschreiben. Was sind da die Hauptkritikpunkte?
Ja, das hat hier in NRW zuletzt für ziemlich großes Aufsehen gesorgt. Die IHK Köln, die kritisiert im Wesentlichen, dass der Ausstieg 2030 aus ihrer Sicht nicht zu schaffen ist. Also, dass der Zeitplan viel zu ambitioniert ist und dass es eben keine ganzheitliche Strategie gibt. Also diese vielen einzelnen Projekte, dagegen haben sie nichts, aber sie sehen keine ganzheitliche Strategie. Beispielsweise, wie und wann die Gaskraftwerke hochgezogen werden können, wie und wann genug Windkraftanlagen gebaut sein werden, um die Energiesicherheit hier in NRW zu gewährleisten. Ein Beispiel, weshalb sie diesen Zeitplan für unrealistisch halten, ist, dass der Ausbau der Windenergie kaum zu schaffen ist, wenn eine Windkraftanlage 7 Jahre braucht, um gebaut zu werden. Und jetzt gibt es nur noch 6,5 Jahre Zeit.
Felicitas Böselager, vielen Dank für diese Einschätzungen. Und vom rheinischen Braunkohlerevier gehen wir nach Frankreich. Dass es sich bei dem Termin dort heute um eine große Sache handelte, das verriet schon der Blick auf die Gästeliste. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatten sich angekündigt, als der deutsch-französische Batteriezellenhersteller ACC sein neues Werk eröffnete. Manche Beobachter sprechen schon euphorisch von einem Battery Valley, das da entsteht. Andere sehen in dem Projekt noch mehr, nämlich einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer neuen europäischen Industriepolitik. Wolfgang Langmesser berichtet.
Viele tausend Arbeitsplätze sind im französischen Departement Pas-de-Calais verloren gegangen in der Stahl-, Pharma- oder Papierindustrie. Die heute neu eröffnete Fabrik für E-Auto-Batterien sorgt in der wirtschaftsschwachen Region jetzt wieder für Hoffnung. Grégory Lecoq, früher Maschinenführer in einer Druckerei, hat einen der ersten Jobs hier bekommen. In 4 Jahren sollen in der Fabrik 2000 Beschäftigte arbeiten.
Ich denke, eine Entreprise wie ACC, de Batterie, mit den voitures électriques, ich denke, das ist quand même plus l'avenir que le papier et l'imprimerie.
Elektrobatterieproduktion hat mehr Zukunft als die Papierindustrie, sagt er eher nüchtern. Richtig emotional dagegen wurde heute der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Ein großer Tag sei das für die Industrie in Frankreich und Europa, sagte er bei der Eröffnung des neuen Werks.
Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en France. Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en Europe. Pour la première fois depuis Airbus.
Zum ersten Mal seit Airbus rufen Frankreich und Europa einen neuen Industriezweig ins Leben.
Une nouvelle filière industrielle.
Wie damals in den Aufbau des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns fließen jetzt in die E-Mobilität Milliardensubventionen. Die Gigafactory in Billy-Berclau ist die erste von mehreren Batteriefabriken des Gemeinschaftsunternehmens ACC, der Autokonzerne Stellantis, Mercedes und des französischen Konzerns Total Energies. ACC plant den Bau von 2 weiteren Elektrobatteriefabriken in Kaiserslautern und im italienischen Termoli. Ein wichtiges Projekt für die europäische Autoindustrie, meint auch Volker Wissing. Die Hersteller steuern um in Richtung Elektromobilität. Batterien und weitere wichtige Komponenten werden aber meist noch woanders produziert, vor allem in China. Diese Abhängigkeit müsse Europa dringend reduzieren, sagte der Bundesverkehrsminister von der FDP bei der Eröffnung in fließendem Französisch.
Nous devons donc d'urgence prendre les choses en main pour réduire ces dépendances. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en inaugurant cette usine.
Und genau das tun wir heute mit der Eröffnung dieser Fabrik. Das sei auch höchste Zeit, findet Wirtschaftswissenschaftler Flavien Neuvy im Nachrichtenkanal France Info. Der Bau von Batteriefabriken sei wichtig, weil in Europa ab 2035 nur noch Elektroautos verkauft werden dürfen.
C'est très important parce que il faut rappeler bien sûr que l'Europe a fait le choix de la voiture 100% électrique d'ici 2035, donc c'est du court terme,
c'est. Und das ist nicht mehr lange hin. China hat einen deutlichen Vorsprung bei der Produktion. Die USA sind aufgewacht und wollen den Rückstand aufholen mit Dutzenden Milliarden Dollar Subventionen. Frankreich und Europa müssen jetzt auch anfangen. Das sind interessante und symbolische Projekte. Weil die EU die Wettbewerbsregeln für Subventionen gelockert habe, könne Europa jetzt endlich gegenhalten, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bei der Eröffnung.
Enfin, l'Europe s'est débarrassée d'une vieille idéologie dans laquelle seule la Chine et les États-Unis avaient le droit d'apporter des aides publiques à leur industrie.
Allein in Frankreich sind 3 weitere Elektrobatteriefabriken geplant. 10.000 Menschen sollen dort Arbeit finden. Die Eröffnung der Fabrik im strukturschwachen Norden Frankreichs ist auch wichtig für das französische Projekt der sogenannten Reindustrialisierung, das vor allem Präsident Emmanuel Macron vorantreiben will. In den kommenden Jahren müssten noch viel mehr staatliche Investitionen in den ökologischen Umbau der Industrie fließen, sagt sein Wirtschaftsminister. Das bedeutet, wir müssen den Kampf für die Reindustrialisierung auf französischer und europäischer Ebene fortsetzen. In den vergangenen Jahrzehnten war die französische Industrie immer weiter geschrumpft. Aktuell macht sie nur rund 17% der Wirtschaftsleistung des Landes aus.
In Nordfrankreich ist heute eine große Fabrik für E-Auto-Batterien eröffnet worden. Wolfgang Landmesser war das mit den Einzelheiten. Und ich habe es zu Beginn der Sendung schon erwähnt, das Landgericht Wiesbaden hat den Steueranwalt Hanno Berger wegen seiner Beteiligung am sogenannten Cum-Ex-Skandal zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Er soll eine der Schlüsselfiguren im Cum-Ex-Steuerskandal gewesen sein. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen hat den Prozess in Wiesbaden für uns verfolgt. Frau Bonhagen, wie hat das Gericht das Urteil begründet?
Ja, mit der hohen kriminellen Energie von Hanno Berger. Also Hanno Berger soll ja diese Cum-Ex-Fälle losgetreten haben und er habe gewusst, dass er damit den Staat betrügt. Es gäbe schriftliche Dokumente, die das belegen. Es lasse sich auch nachweisen, dass er ein Gewinnhonorar von über 1 Million Euro dafür bekommen hat. Das will das Gericht einziehen. Er sagt, er hat das Geld nicht mehr, bestreitet weiter seine Schuld, schüttelt oft den Kopf vor Gericht. Und wichtig ist hier eben die Rolle von Hanno Berger. Er hat deutschen Millionären, die gerne möglichst viel Steuern sparen wollen, die hat er zusammengebracht mit Banken und die Banken haben dann Aktienhändler an der Hand gehabt, die wussten, wie diese komplizierten Cum-Ex-Deals gehen. Berger war dann eben sowas wie der Kopf der Bande und hat deshalb auch eine viel höhere Strafe bekommen als zum Beispiel die Bankmitarbeiter, die da mitgemacht haben.
Das Landgericht Bonn hatte Berger ja im Dezember bereits zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt. Warum war jetzt dieser zweite Prozess überhaupt nötig?
Weil es um verschiedene Fälle geht. Also hier in Wiesbaden sind das Fälle mit der Hypo Vereinsbank. In Bonn sind das Fälle mit der Warburg Bank. Möglicherweise gibt es noch weitere Fälle, in die Hanno Berger involviert ist. Die sind jetzt erstmal noch nicht vor Gericht. Aber in Wiesbaden eben ging es um erbeutete 113 Millionen Euro. In Bonn um 278 Millionen Euro. Also es sind überall hohe Summen. Es gibt diese 2 Urteile. 8 Jahre in Bonn, 8 Jahre, 3 Monate in Wiesbaden. Später wird aus beiden ein Gesamturteil gebildet. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als die Summe, wahrscheinlich 2-stellig. Und mit 72 ist das schon eine harte Perspektive.
Wie hat denn Hanno Berger selbst auf das Urteil reagiert? Sie haben es ja gerade schon angesprochen, er hatte die Vorwürfe ja bis zuletzt immer bestritten.
Ja, er sagt weiterhin aus seiner Sicht Cum-Ex legal. Er sieht da eine Gesetzeslücke hat er sich da auch vehement verteidigt mit vielen Zitaten auch mit einer ganz schönen Unverfrorenheit hat er bei seinen letzten Worten gefordert, wenn der Staat nicht betrogen werden will, dann muss er eben die Finanzämter besser ausstatten, dass die genauer prüfen. Er soll ja jetzt 1 Million Euro zurückzahlen. Bei den Cum-Ex-Deals mit der Warburg Bank eben 14 Millionen Euro.
Ja, wenn wir den Bogen jetzt mal ein bisschen größer spannen, also wo stehen wir denn insgesamt bei der Aufklärung des Cum-Ex-Skandals?
Wir stehen immer noch ganz am Anfang. Und zwar ist die Aufarbeitung unendlich mühsam. Also es geht um unheimlich viele Aktiendeals. Das muss man klein alles ganz genau nachweisen, was wohin gegangen ist, wer da wie stark involviert war, was man den Leuten wirklich nachweisen kann. Und jetzt ist gerade Hanno Berger das Urteil fertig. Nächste wichtige Prozesse beginnen im September an verschiedenen Orten. Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden werden alle weiter mit der Aufarbeitung beschäftigt sein. Es geht ja um 1500 Beschuldigte bei Cum-Ex. Es geht um insgesamt mit Cum-Cum 150 Milliarden Euro, die dem Staat da verloren gegangen sind. Das ist eine ganz mühsame Aufarbeitung, für die zum Teil neue Gerichte gebaut werden, viele neue Leute eingestellt werden. Da werden Riesenräder gedreht.
Im sogenannten Cum-Ex-Skandal hat das Landgericht Wiesbaden den Steueranwalt Hanno Berger zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Andrea Bonhagen war das live aus Wiesbaden. Und damit gehen wir weiter nach Frankfurt in den Börsensaal, wo meine Kollegin Claudia Werle das Geschehen für uns heute im Blick hat. Frau Werle, die Stimmung der Wirtschaft in der Eurozone hat sich im Mai stärker eingetrübt als erwartet. Das geht aus Daten hervor, die die EU-Kommission heute veröffentlicht hat. Woran liegt das?
Ja, das passt zur allgemeinen Konjunkturlage. Wir spüren das in ganz verschiedenen Branchen, in der Industrie, im Dienstleistungssektor, im Einzelhandel, auch in der Bauwirtschaft. Da trübt sich die Stimmung ein. Dass der DAX zwischenzeitlich 100 Punkte gestiegen ist innerhalb des Tages, das hat ganz andere Gründe. In den USA, da zeichnet sich eine Einigung im Schuldenstreit ab. Demokraten und Republikaner haben einen Kompromiss gefunden. Wenn jetzt noch der Kongress zustimmt, dann kann die drohende Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt abgewendet werden. Und was zudem Hoffnung gibt, das ist künstliche Intelligenz. Viele hier an der Börse rechnen damit, dass es in den kommenden Monaten einen regelrechten Boom in diesem Bereich geben wird. Dafür wird neue Technik gebraucht, dafür werden neue Speicherkapazitäten gebraucht und davon werden dann große Tech-Konzerne profitieren. Mittlerweile der DAX wieder von seinem Tageshoch entfernt. Er ist 0,3% im Minus, steht jetzt bei 15.893 Punkten.
Für Aufsehen gesorgt hat heute die Meldung, dass sich der Lkw-Hersteller Daimler Truck mit Toyota zusammenschließen möchte. Daimler Truck ist ja ohnehin schon der größte Lkw-Hersteller der Welt. Warum jetzt dieser Zusammenschluss mit Toyota?
Im Prinzip hat die Lkw-Branche mit den gleichen Herausforderungen und Problemen zu kämpfen wie die Pkw-Branche. Es geht um neue Antriebstechniken, es geht um Klimaschutz, es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Das Problem im Pkw-Bereich ist man da in vielen Dingen schon ein bisschen weiter und nicht alle neue Techniken lassen sich eins zu eins in die schweren Lkws auch verbauen und einbauen. Beispiel Batterien, die sind ja an sich schon schwer. Und wenn nun ein Fahrzeug auch noch schwere Lasten transportieren soll, dann sind irgendwann die Kapazitätsgrenzen erreicht. Dennoch, die Herausforderung gibt es. Die neuen Antriebstechniken sollen auch möglichst schnell auf den Markt kommen. Nur das Problem ist halt, dass diese Entwicklung wahnsinnig teuer ist. Und um Kosten zu sparen und auch damit so ein bisschen schneller geht, sagen jetzt viele Unternehmen, komm, lass es uns gemeinsam machen. Und das passiert auch bei Daimler Truck. Die Aktien von Daimler Truck heute 0,3% im Plus.
Lassen Sie uns auf den Gewerbeimmobilien-Spezialisten Around Town schauen. Dort gab es heute Quartalszahlen. Daraufhin ging es mit dem Kurs deutlich nach oben. Was steckt da dahinter?
Gut, der Kurs ging wirklich deutlich nach oben, plus 3%. Aber wenn man sich mal das Kursniveau anschaut, eine Aktie ist gerade mal 93 Cent wert. Da spiegelt sich so ein bisschen wieder, in welchem Dilemma die großen Immobilienkonzerne stecken. Durch die hohe Inflation und durch die steigenden Zinsen können sich viele eine Immobilie nicht mehr leisten. Das gilt auch für den Kauf einer Gewerbeimmobilie oder mehrere Gewerbeimmobilien. Und was noch hinzukommt, Häuser und Wohnungen verlieren in diesen Wochen und Monaten drastisch an Wert. Im konkreten Fall unterm Strich, da gab es bei Aroundtown im ersten Quartal wegen der geringeren Bewertung der Immobilien einen Verlust von 21,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum, da stand noch ein Gewinn von 124,5 Millionen in den Büchern. Und eine Besserung ist vorerst leider nicht in Sicht.
Gute Zahlen präsentiert hat die Parfümeriekette Douglas. Wie ist das zu erklären?
Die Corona-Pandemie ist vorbei und damit die Maskenpflicht ausgehen ist wieder möglich. Und davon wird auch ausgiebig Gebrauch gemacht. Anders formuliert, es gibt wieder Möglichkeiten, sich ein bisschen herauszuputzen, sich zu schminken. Und das wird auch genutzt. Und das spiegelt sich in den Bilanzzahlen wieder. Bei Douglas floriert es übrigens nicht nur im Onlinehandel, sondern auch in den Filialen laufen die Geschäfte gut. Das Unternehmen hat sich außerdem ehrgeizige Ziele gesetzt, will expandieren, will auch noch profitabler werden.
Ja, Ganz zum Schluss noch der Blick auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro wird aktuell mit einem $1,0720 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,51 auf 2,44%. Und für die Feinunze Gold müssen jetzt am Nachmittag $1,960,80 gezahlt werden.
Vielen Dank, Claudia Werle in Frankfurt. Und damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft an diesem Dienstag. Ich bin Sebastian Moritz. Hier übernimmt nach den Nachrichten Michael Köhler mit der Sendung Kultur heute. Ein Thema bei ihm, Reaktionen aus der Kulturszene auf den Sieg von Erdogan bei der Stichwahl in der Türkei.